wir haben hier eine Geisterjägerin, die gerade unser Auto volltankt. Wo geht's denn hin, junge Frau?
Nach Dornburg.
Dornburg. Okay, nach Dornburg. Dann machen wir uns gleich auf den Weg nach Dornburg. Hier sind wir nun in unserem Ort, wo wir filmen wollen. So, steigen wir mal aus. Wir hören schon Begrüßungsmusik vom Nachbarhaus. Hol ich mal meine Geisterjägerin ab.
Hallo!
Juhu, hier sind wir! Hallo! Wir sind in Mannheim gelandet.
Danke. Vielen Dank.
Jetzt geht's rein. Hallo und herzlich willkommen zum POP, zum Pastors Office Podcast des Christuszentrums Limburg. Wir sind
Iris und Eileen
und Kevin
und Bernd C. Und wir glauben, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und um Richtungshilfen geht es hier. Heute übrigens aus dem schönen Talheim bei Dornburg. Nicht weit weg von Hadamar, ist die nächstgrößere Stadt. Wir sind eingeladen bei Eileen und Kevin und wir freuen uns, hier zu sein in diesem dieser lauschigen Laube. Kann man fast sagen, obwohl es ja ein gespanntes Dach ist über uns. Ich habe in meinem Leben wahrscheinlich nur einmal so viele Tiere gesehen in einem Haushalt wie jetzt hier. Und das war, glaube ich, bei Löwes. Das ist noch nicht so lange her. Hier ist alles am Leben. Hier gibt es ganz viele Hasen und Häschen. Und ich glaube, wenn ihr jemanden einen Hasen sucht, ist das eine Möglichkeit, sich bei dir zu melden, oder?
Ja, euch nicht zu melden. Zum Essen.
Nicht zum Essen. Nein, das sind also Zierhäschen für den Garten oder das heimliche Käfiggebäude, was auch immer. Und Hunde sehen wir hier und Katzen, also hier ist richtig was los. Und auch ganz liebenswürdige Menschen, die uns eingeladen haben, heute hier bei ihnen aufzunehmen. Und das ist richtig cool. Wenn ihr das seht, ist Donnerstag. Und das Wetter droht sich hier schon ein bisschen so zu entwickeln. Es soll ja noch wärmer werden. Und Freitag soll es ja ganz heiß sein. Bin mal gespannt, ob wir die 30 Grad tatsächlich knacken. Ja, heute geht es um Geister. Es geht um ein spannendes Interview. Es geht um ein Gewinnspiel. Und es geht um einen Witz, mit dem möchte ich nämlich gerne anfangen. Und zwar ist das ein Witz, den hat mein Papa mir erzählt. Da war ich zu groß oder vielleicht sogar noch kleiner. Und in meiner Witzesammlung ist er erstaunlicherweise nicht gewesen, bis wir bei Ihnen aufgenommen hatten vor einer Woche. Und da hat er mir den Witz so nach den Dreharbeiten mal erzählt. Und da ich, ja, den kenne ich gut, Papa. Aber danke, dass du mich daran erinnerst. Der ist richtig gut. Und den gebe ich euch jetzt weiter. Er ist leicht umgeschrieben, ein bisschen auf Frankfurt gemünzt, weil da hat mein Papa lange gearbeitet. In Frankfurt auf der Zeil steht ein Tierpfleger des naheliegenden Zoos, umringt von Dutzenden von Schaulustigen unter einem hohen Baum. Er blickt nach oben und versucht verzweifelt, einen Schimpansen dazu zu bekommen, herunterzukommen, damit er ihn wieder in seinen Käfig verfrachten kann, aus dem er entwicht ist. Doch weder der Tierpfleger noch ein Polizist oder andere aus der Menschenmenge vermochten, den Affen dazu zu bewegen, vom Baum herunterzukommen. Als dann ein Pastor vorbeikam und das Ganze ein paar Minuten lang beobachtete, sprach er den Tierpfleger an und bot seine Hilfe an. Dieser witzelte noch, dass etwas himmlischer Beistand nicht schaden könne und überließ dem Geistlichen das Feld. Der stellte sich mit Blickkontakt zu dem Schimpansen vor den Baum und bekreuzigte sich. Wo jeder sah in diesem Augenblick die Panik in den Augen des Tieres aufsteigen, ehe es, wie vom Blitz getroffen, vom Baum herunterschwang, in den Käfig hüpfte und die Tür innen zuzog. Tief beeindruckt wandte sich der Zoo-Angestellte dem Pastor zu. Wie um alles in der Welt haben Sie das gemacht? Ganz einfach, antwortete der Geistliche. Ich habe dem Affen erklärt, wenn du nicht runterkommst, säge ich den Baum ab. So kann es gehen. Und auch wenn das jetzt witzig war, Dämonen und Engel sind ja reale Personen. Nicht so wie der Affe, der war jetzt ja nur eine Fiktion in unserer Geschichte. Und da werden wir uns gleich ein bisschen mit befassen. Wir werden uns heute drei Hauptstrategien anschauen, wie wir für den Feind nahezu unangreifbarer. Das finde ich cool, da freue ich mich selbst drauf. Und wir werden nicht nur unangreifbar, sondern auch brandgefährlich für ihn. Doch vorher freue ich mich, dass meine liebe Frau jetzt uns mit uns über das Gewinnspiel spricht und dann ein ganz geniales Interview mit unseren beiden Gastgebern hat.
Genau, diese Woche könnt ihr auch wieder was gewinnen. Und zwar, um dabei zu sein, müsst ihr in die Kommentare in YouTube einfach reinschreiben, was ihr aus einem der vergangenen... einem der vergangenen Pops gelernt habt, euch mitgenommen habt, einen Satz oder eine besondere Lektion. Ihr könnt gewinnen 2x das Hörbuch Quality Time von Bernds Buch, super Qualität. Die ersten beiden bekommen jeweils ein Hörbuch zugeschickt und damit es dir in der Corona-Chance nicht langweilig wird beim Serien schauen oder was immer du noch tust, haben wir eine kleine Kiste Chipstüten. 30 Chipstüten.
Funny frisch, chipsfrisch, ungarisch.
Hier drauf. Ein Monat lang, jeden Tag eine Tüte oder wie auch immer du das einteilst oder du machst eine Party und gibst was aus. Nee, Party, das dürfen wir keine machen. Verteilst es an deine Nachbarn, wie auch immer. Das ist dann der dritte Preis. So, ein Kommentar in YouTube. Was habe ich aus den Pops der letzten Wochen und Monate mitgenommen? Ein Satz, ein Stichwort und du bist dabei. Ja, als wir geschrieben haben in Vorbereitung auf heute, als Aline mich anschrieb und sagt, hey, ihr könntet auch zu uns kommen, war also einer deiner Sätze, ich freue mich, euch bei uns im Paradies begrüßen zu dürfen. Und dann habe ich gedacht, wie wird sie das gemeint haben? Nach wenigen Minuten hier weiß ich, wie sie das gemeint hat. Es ist wirklich total schön bei euch. Bernd hat es schon beschrieben.
Ich habe mir gerade einen Hund geholt.
Hat einen neuen Freund gefunden.
Cookie.
Genau. Und jetzt wollen wir die Menschen, die in dieser tierisch grünen und sonstigen Idylle wohnen, ein bisschen kennenlernen. Die Gemeinde kennt euch schon, aber der eine oder andere noch nicht. Und wir haben 4 spannende Fragen im Gepäck und ihr könnt die wahlweise gemeinsam, einzeln, wie auch immer, beantworten. Die erste Frage, wenn du ein Buch schreiben müsstest, wie wäre der Titel und was wäre der Inhalt?
Also ich würde ein Buch schreiben und ich bin in der Tat daran, irgendwann mal vielleicht ein Buch zu schreiben. Und zwar möchte ich sinngemäß meine goldenen Lebensweisheiten weitergeben. Ich sammle so im Laufe meiner Lebensjahre immer wieder irgendwelche Stichworte, die irgendwelche intelligenten Menschen geäußert haben. Joyce Meyer, Privatperson, du oder wer auch immer, ja. Und die schreibe ich mir auf und dann irgendwann mal mache ich vielleicht was. Ich denke schon.
Ja, cool.
Super.
Klasse. Liegt auch ein Buch in deinem Herzen verborgen?
Ich würde viele Bücher schreiben. Und sie hätten mich immer. Ich würde vielleicht ein Buch schreiben, wo viele Kapitel wären und viele Themen. Zum Beispiel mein Leben. Einfach eine Biografie von meinem Leben. Ich denke, da hätte ich einige Kapitel.
Ja, cool.
Ja.
Ja, kann ich
wie war ich? Wie bin ich geworden? Was werde ich? Zum Beispiel, ja.
Ja, coole Idee. Also ich würde es kaufen. Ich wäre sofort dabei.
Bei dir würde es auch sehr viel zu erzählen geben.
Oh ja.
Du hast wirklich, wow.
Ja, ja, spannend.
Viel erlebt, ja.
Finde ich cool, dass ihr beide so kreative Ideen habt. Jetzt die Frage 2, der Kevin sogar teils beantwortet, aber vielleicht habt ihr noch mehr zu erzählen. Habt ihr schon mal etwas gesammelt und wenn ja, was? Also du hast schon Zitate gesammelt, noch was anderes vielleicht oder du?
Oh je, gesammelt. Früher, ja. Früher habe ich Briefmarken gesammelt, Steine gesammelt. Oh je, was habe ich schon noch gesammelt? Jetzt?
Häschen.
Nein, ich sammle sie nicht.
Jetzt, so viele dein.
Nee, jetzt sammle ich eigentlich gar nicht.
Okay.
Nein. Jetzt nicht mehr. Das habe ich früher als Kind gemacht.
Mhm.
Ja.
Mhm. Aber cool. So richtig Briefmarken mit Ordner. Oh,
ja. Ja, natürlich. Alles schön, ja.
Wow. Ja, cool.
Ja.
Ja, ich habe früher Steine gesammelt, also Bergkristall, Amethyst, Rosenquarz, Katzengold, was es da alles so gab. Heute sammle ich Lebensmomente. Also ich versuche jeden Moment zu genießen und jeden Moment so zu gestalten, als wenn es tatsächlich mein letzter wäre. Mhm.
Ja, cool. Das ist eine sehr bewegende Sammlung. Da können wir jetzt ganz lange drüber nachdenken. Ja, cool. Im Moment leben wir ja noch mit Einschränkungen, auch für uns als Gemeinde, als Kirche gab es einige Einschränkungen. Und für uns hat es auch so gezeigt, wie sehr wir das vermissen, was wir da die ganze Zeit hatten. Und vielleicht gibt es andere, ich habe ein paar böse Kommentare im Internet gesehen, ja, muss es gar nicht geben und so. Es gab ja viele Gedanken, die Menschen geäußert haben. Was würdet ihr zum Thema Kirche und Gemeinde sagen? Kirche ist wichtig, warum und was, kann ich nicht alleine auch Christ sein? Was soll das Ganze?
Also ich muss sagen, bevor das jetzt hier so war mit den Einschränkungen, war für mich zwar meine Gemeinde mir wichtig, aber meine Arbeit war mir auch sehr wichtig. Das heißt, ich habe dann angefangen, auch sonntags zu arbeiten. Mir war es dann auch mal egal, dass ich nicht in der Gemeinde war, dass ich das nicht mal mitbekommen habe. Dann war es nicht nur einmal im Monat, dann war es zweimal im Monat. Mittlerweile dann auch drei und viermal, sodass ich auch wochenlang nicht in die Gemeinde konnte. Und wenn mich dann Leute angesprochen haben, weil du vernachlässigst die Gemeinde, pass auf, das kann der Feind sein, der dich da wegzieht, wollte ich das nicht wahrhaben. Aber jetzt sage ich mir, ich danke, dass das mit diesen Einschränkungen passiert ist, weil so habe ich gemerkt, wie wichtig mir eigentlich meine Gemeinde ist, wie wichtig mir eigentlich mein Glaube ist, wie wichtig mir das ist, jeden Sonntag für meinen Herrn freizuhalten. Das ist der Herrtag, das hatte ich am Anfang gemacht, aber dann habe ich das, ist das immer mehr ausgeschliffen und das habe ich gesagt, das werde ich in Zukunft wieder anders handhaben. Mhm. Ich möchte meine Gemeinde, ich möchte meine, eine Kirche ist es ja nicht, es ist meine Gemeinde und ich möchte dorthin, ich will zu meinen Geschwistern, weil jetzt merke ich, wie sehr ich sie alle vermisse. Mhm.
Ja.
Also das habe ich jetzt bei mir festgestellt. Mhm,
schön. So wurde Corona nicht zur Krise, sondern auch zur Chance. Ihr habt es vorhin schon gesagt, als wir hier durch den Garten gelaufen sind, bevor wir die Kamera eingeschaltet haben, dass es für euch auch eine besondere Zeit ist, die ihr als Gewinn seht. Warum?
Also Corona, ich meine, es gibt viele tragische Fälle auf dieser Welt durch diese Pandemie, aber für uns jetzt als Familie war das wirklich ein großer Segen. Wir haben angefangen, morgens und abends zu beten, also auch als Gruppe, als Familie. Wenn es nicht immer möglich war als Familie, dann auf jeden Fall als Ehepaar. Wir sind dazu gekommen, weil ja der Psalm 91 etwas Großes ist jetzt hier in dieser Corona-Krise. Wir haben uns den immer und immer aufgesagt und ja, so dass wir den jetzt auswendig können und der Psalm 23 auch. Und das läuft dann auch schon so im Halbschlaf. Also wir sind viel näher mit Gott gekommen jetzt durch diese Corona-Chance. Das ist wirklich eine Corona-Chance. Da habt ihr wirklich wahre Worte gesagt. Zumal hat sich hier ergeben, unser Sohn, der hat angefangen eines Tages und gesagt, er würde gerne ein paar Blumen pflanzen. Und dann hatten wir dann welche gekauft und dann auf einmal kam Schlag auf Schlag, ach lass uns da noch. Und dann auf einmal, also erst dieses Jahr sieht das so aus hier. Davor hatten wir das wirklich nicht so schön gehabt hier. Dahingehend war Corona jetzt auch etwas für uns als Familie, für den Garten und auch als näher zu Gott zu kommen.
Mhm. Ja. Stark, schön.
Zumal auch wir uns näher gekommen sind. Wir haben ja getrennt gewohnt und waren zwar immer noch verheiratet und haben gesagt, wir trennen uns nicht, aber räumlich trennen wir uns. Aber dadurch, dass er dann immer hier war und dann auch dann zusammen gebetet haben und wir haben dann uns selbst einen Spruch gemacht und haben gesagt, Jesus macht Unmögliches möglich. Also wir hätten nicht mehr gedacht, also ich persönlich hätte nicht mehr gedacht, dass ich nochmal mit dem Kevin zusammen mal an einem Tisch sitzen werde und eine gemeinsame Zukunft haben werde, aber das ist alles eingetroffen.
Wow.
Und Gott hat das so toll gemacht und wir haben uns dann diese Sauna aufgebaut, wir haben eine Sauna, ein Whirlpool reingebaut, wir haben, ach,
Ich mag den Satz.
Ja.
Sehr gut.
Wir haben alles hier aufgebaut und wir sagen immer, wir sind Gott so dankbar, dass er diese Krise gezeigt hat, damit wir, das hat Gott für uns gemacht, haben wir immer gesagt, damit wir dadurch zusammenkommen wieder. Und wir denken, dass Gott das wollte, dass wir zusammenbleiben und dass das so passiert.
Das ist stark, so, dass Gott diese Zeit genutzt hat und ihr das auch ergriffen habt. Ich meine, es ist ja, er bietet uns Dinge an, aber es gehören ja auch Entscheidungen dazu. Und ihr habt sie dann offensichtlich beide getroffen und habt euch ihm und auch einander wieder angenähert. Das ist total stark. Vielen, vielen Dank, dass ihr das mit uns teilt. Das bewegt mich gerade echt sehr. Super. Ja, Bernd.
Dann holt das Mikrofon mal jetzt um die Ecke.
Ja, das mit dem Geisterjagen, du hast uns versprochen. Gibt es uns eine Fortsetzung? Gibt es uns noch einen Input zu dem Thema? Wir haben unser T-Shirt wieder rausgeholt. Und ich bin total gespannt auf Teil 2, Geisterjäger. Wie machen wir das denn jetzt richtig?
Ja, am letzten Dienstag haben wir uns bereits angeschaut, wie wichtig es ist, dass wir unsere geistliche Identität kennen, dass wir die herausfinden und dass wir dem Heiligen Geist nachjagen, sozusagen unseren inneren Geist überhaupt erobern. Weil nur weil wir jetzt von Neuem geboren sind, heißt das nicht, dass unser Geist in all den Bereichen schon angekommen ist, wo er sein sollte, wo Gott ihn für geschaffen hat. Das ist eine Entwicklung, eine Reife, die wir Schritt für Schritt angehen müssen und sollen und auch dürfen. Das heißt, sich zu vergleichen ist ja immer doof und in dem Bereich ganz besonders, weil jemand, der 20 Jahre mit Gott unterwegs ist, sollte woanders sein als jemand, der 2 Monate mit Gott unterwegs ist. Und insofern haben wir uns über den Bereich jetzt schon ein bisschen schlau gemacht. Tun wir das, jagen wir dem Heiligen Geist nach, sind wir qualifiziert und ausgerüstet, um die andere Art der Geisterjagd zu praktizieren. Dann können wir das tun, was hier auf meiner Brust steht. Und darum geht's heute. Es geht mir dabei nicht darum, Dämonen auszutreiben. Das Thema wäre für das Format Pop viel zu umfangreich und zu groß. Da haben viel geeignetere Leute dicke Bücher drüber geschrieben, wie das alles funktionieren kann. Und wir haben auch Erfahrungen natürlich damit. Aber hier geht es um eine Vorstufe davon, nämlich um sozusagen, wie kann ich meine eigenen Dämonen oder die Dinge in meinem Leben, die Angriffe des Feindes auf mich, wie kann ich hierauf richtig und kraftvoll und siegreich reagieren. Jesus sagte ja, siehe, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. So berichtet der Evangelist Lukas im 10. Kapitel 19. Vers uns. Und das sind ziemlich starke Worte, wenn du einen Stand erreichen kannst, wo der Feind dir nicht mehr schaden kann. Ich glaube, dann ist das schon ziemlich spannend und ziemlich erstrebenswert, da zu landen. Und die Frage ist doch, wie komme ich zu dieser Position? Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Vampir-Film, von dem ich euch erzählte am Dienstag, wo dann dieser alte Schauspieler, der immer den Vampirjäger spielte, vor dem Vampir stand und sagte, Weiche! Und dieser Vampir, der nahm sich das Kreuz und brachte es in seine Hand und sagte, es funktioniert nur, wenn man auch daran glaubt. Also nur die richtigen Worte, Zaubersprüche, so à la Harry Potter, das ist nicht, was funktioniert. Das Ganze muss in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes passieren, sonst ist es nur Nonsens. Das haben einige Leute im Neuen Testament auch sehr schmerzhaft erlebt, aber das wäre eine andere Geschichte. Nun, was sind die 3 Hauptstrategien für dich und für mich bei der Geisterjagd? Strategie 1, Widerstand, Resistance. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr ungeteilten Herzen seid. Das lehrt uns Jakobus, der Halbbruder von Jesus, der ja die Gemeinde in Jerusalem leitete im 1. Jahrhundert. Das Wort unterwerft bedeutet wörtlich unter etwas einreihen. Und dieses Wort wurde für Soldaten verwendet, die unter der Autorität ihres Befehlshabers standen. Jakobus beschreibt mit diesem Wort ein freiwilliges, bewusstes Unterwerfen unter die Autorität Gottes als souveränen Herrscher des Universums. Das ist, wo wir sein sollten. Und wenn du sagst, da bin ich aber nicht, das habe ich so noch nie entschieden, dann ist das eine Ermutigung, darüber nachzudenken und vor allem dich zu fragen, warum denn nicht? Warum unterwirfst du dich nicht mit allem, was du bist und hast, Gott? Vielleicht ist es, weil du erst zu kurz lebst. Aber ich meine, ich bin jetzt 52 Jahre hier auf diesem Planeten, das ist noch nicht so lange, aber es ist deutlich lang genug, um zu wissen, dass es keinen besseren Plan geben kann, niemand anders, dem ich mich lieber unterwerfe als Gott, weil das Leben ist nicht zimperlich, es ist nicht zärtlich, es ist ein brutaler, ein hässlicher Ort oft. Und ich möchte den an meiner Seite haben, der mich hier raus rettet und auch hindurchträgt durch diese Zeit. Und das ist eindeutig Gott, kein Mensch, keine Staatsmacht. Niemand kann das tun. Das Wort, was hier übrigens für Widerstand oder für Widerstehen steht, das stammt vom griechischen Wort antistemi, das sich aus anti, also gegen etwas zu stellen, und intimi, das bedeutet stehen, zusammensetzt. Somit ergibt sich die Bedeutung von gegen etwas zu stehen oder eben in Opposition zu stehen. Und dieses Wort demonstriert die Haltung von jemandem, der in feurigem Widerstand zu etwas steht und daher klar entschieden ist, alles zu tun, was in seiner Kraft steht, um dem, wogegen er steht, zu widerstehen und dessen Wirkung aufzuhalten. Ich mag diese Definition, ist übrigens von Rick Renner, wer diesen genialen Autor und Pastor kennt. Also beim Widerstand geht es um diese fünf Schritte, die wir hier gelesen haben in der Bibelstelle von Jakobus. Erstens, unterwirf dich Gott. Ganz und gar. Es gibt keine halbe Unterwerfung. Zweitens, widerstehe dem Teufel. Und das meint ohne zeitliches Limit. Was nutzt es mir, wenn ich eine gewisse Zeit widerstehe und dann höre ich auf und dann bricht doch alles zusammen. So, das haben einige schon erlebt und das funktioniert nicht. Widerstand ist beständig. Drittens, nahe dich zu Gott. Mach das jeden Tag zu deiner Priorität. Lass Gott nicht den letzten auf deiner Liste sein, sondern den ersten. Den wichtigsten Termin des Tages. Fang damit deinen Tag an. Das kann ich dir nur sehr empfehlen. Das vierte, was wir an der Bibelstelle sehen, ist, reinige und heilige dich. Das bedeutet, halte dich von jeder Sünde fern. Was ist Sünde? Sünde ist all das, was gegen das steht, wovon Gott spricht, dass es gut ist. Im Zweifelsfall nimmst du die 10 Gebote und weißt sofort, was ist richtig und was ist falsch. Das Liebesgebot des Neuen Testamentes geht sogar noch einen Schritt weiter. Du sollst sogar deine Feinde lieben, du sollst allen Leuten vergeben. Das ist eine radikale Umkehr von all dem, was wir in unserer Kindheit erlebt haben und gelernt haben. Das ist eine Gottesähnlichkeit, eine Christusähnlichkeit, zu der wir ermutigt waren. Und fünftens heißt es, habe ein ungeteiltes Herz. Das heißt, richte dich alleine auf Gott aus. Das war der erste Punkt, der erste von 3 Strategien. Widerstand. Die zweite Strategie ist Flucht. Ja, wie? Jetzt Widerstand oder Flucht? Hör mal hin. Der Kessel von Stalingrad gilt bis heute in der Weltgeschichte als einer der törichtsten Opferungen einer ganzen Armee. Weil man ihnen die Flucht verbot und mit dem unsinnigen Durchhaltebefehl dort festsetzte, gerieten 230.000 Deutsche und verbündete Soldaten in eine ausweglose Situation gegen einen Feind, den sie nicht besiegen konnten. Die 110.000 überlebenden Soldaten ergaben sich schließlich und gingen in Gefangenschaft. Nur 6.000 dieser Männer, dieser deutschen Männer, Söhne und Väter, kamen später lebend in ihre Heimat zurück. Der Rest, 104.000, starben an den Folgen einer unmenschlichen Kriegsgefangenschaft. Sie kämpften von Anfang an eine aussichtslose Schlacht. Wir haben in Limburg das Stalingrad-Denkmal, das einzige in ganz Deutschland steht, auf unserem Hauptfriedhof. Ich bin oft da gewesen. Und dort trafen sich auch bis vor kurzem jedes Jahr die Überlebenden aus Stalingrad. Ich habe Bücher gelesen, die diese Leute geschrieben haben, und um mich reinzuversetzen, was die hinter sich haben, wie das war in der Kriegsgefangenschaft. Welch ein Wahnsinn, so viele Menschen zu opfern, nur weil man ihnen die Flucht, was das einzige auch militärisch taktisch Richtige gewesen wäre, zu verbieten. So viel zu Flucht. Flucht kann genau die richtige Reaktion sein, je nachdem, worum es geht. Viele Christen handeln übrigens ganz ähnlich töricht. in ihrem geistlichen Leben. Obwohl sie durch Gebundenheiten, durch alte Verletzungen, durch ihre Persönlichkeitsstruktur, durch Süchte und Charakterfehler gewisse Schlachten nicht gewinnen können, gehen sie immer wieder auf das Schlachtfeld ihrer Niederlage zurück. Nur um erneut zu scheitern. Das Ergebnis ist dann ein Rückfall in alte Sünden, Abhängigkeiten und Schmerzen. Und oft bekommt sogar Gott dafür die Schuld in die Schuhe geschoben. Weil Gott um unsere Anfälligkeit für bestimmte Sünden weiß, warnt er uns an verschiedenen Stellen und mahnt uns zur Flucht. Ja, es gibt Bereiche, da solltest du Widerstand leisten. Da bist du auch dafür gemacht. Du hast die Autorität und du bist auch hier gesund, um das zu tun. Aber in anderen Bereichen bist du vielleicht gerade das nicht. Und dann sagt Gott dir ganz deutlich, fliehe. Er ruft uns auf ein anderes Schlachtfeld und er gibt uns einen Jagdbefehl. Doch sind es ganz andere Dinge, die wir erjagen, als die, vor denen wir fliehen sollen. Es heißt im 1. Korinther 10, darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Im 1. Korinther 6 steht, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder 2. Timotheus 2. So fliehen nun die jugendlichen Lüste. Jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die dem Herrn aus reinem Herzen anrufen. Das heißt nicht, meide die Christen, wenn du es nicht schaffst, wenn du Versager bist. Sondern sei dir eine Sache klar, jeder versagt an irgendeiner Stelle in seinem Leben. Selbst der Reifste. Keiner ist perfekt, solange er atmet. Wir alle sind in die Richtung unterwegs, ja. Aber wir alle kämpfen unseren Kampf. Jeder gute Mann kämpft einen Kampf. Jede gute Frau kämpft einen Kampf. Oder auch mehrere. Und hier heißt es, wir sollen diesen Dingen fliehen. Die Dinge, die uns überwältigen, wo wir schwach sind, wo unsere Schwachstellen, unsere Sollbruchstellen vom Feind, wenn wir es mal so sind, davor sollen wir Abstand halten und stattdessen sollen wir den anderen Dingen nachjagen, die wir kriegen können, nämlich Glauben, Liebe, Frieden. Und noch eine Bibelstelle für die Flucht, 1. Timotheus 6, Vers 11 und 12. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist. Paulus fordert hier den jungen Pastor Timotheus in den Versen 11 und 12 mit 4 Tätigkeitswörtern auf, das Richtige zu tun. Fliehe, jage nach der Gerechtigkeit, kämpfe den guten Ringkampf und ergreife das ewige Leben. Paulus macht deutlich, dass der Mensch Gottes sich mit Entschlossenheit von manchen Dingen distanzieren, vor ihnen fliehen muss, während anderen mit derselben Entschlossenheit nachgejagt werden sollen. Echtes Christsein ist nicht einfach ein gemütliches auf der Straße des Lebens unterwegs sein, sondern eine entschiedene Bewegung in Richtung eines vorgegebenen Ziels. Und die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit.
Das habe ich schon mal gehört.
Ja, und das kommt hier zum Tragen, weil ich muss mich nicht mit Kevin vergleichen. Ich muss denken, boah, der Kevin ist schon da und ich bin noch hier. Ich muss mich höchstens damit vergleichen, bin ich in derselben Richtung unterwegs? Habe ich die richtige Richtung eingeschlagen? Und wenn ich einen Kilometer weiter hinten bin, ist das gar kein Problem, solange ich in die richtige Richtung unterwegs bin. Wir alle haben unterschiedliche Tempi sagt man, mehrere Tempos, Tempi. Die einen sind schnell in dem einen Streckenabschnitt und langsamer mit dem nächsten. Und da ist der andere vielleicht schnell. So, wir laufen unsere Rennen ja doch gegen uns. Ich laufe doch mein Rennen nicht gegen irgendjemanden, sondern gegen mich. Wie bin ich im Vergleich zu mir gestern? Laufe ich mein Rennen im Vergleich zu mir vor einem Jahr? Schlage ich den Bernd Safe vor 2 Jahren? Wenn nicht, läuft was schief. Dann muss ich Richtung neu aufnehmen und anfangen, das Richtige zu tun. Das hier mit flieht übersetzte griechische Wort bedeutet übrigens renne so schnell du kannst oder hastig rennen oder ergreife die Flucht. Ich meine, wenn du jemals einen Grund brauchtest, um vor gewissen Dingen wirklich in Panik loszurennen, hast du sie jetzt. Wenn du merkst, wenn du mit einer Frau zusammen bist, die nicht die deine ist und in dir kommen seltsamste Gefühle hoch, renn verbiete dir, mit solchen Frauen alleine zu sein. Das ist weise, das ist nicht dumm und auch nicht schwach. Ich erinnere mich gut, meine Frau und ich, wir haben einen Bund seit 15 Jahren ungefähr oder vielleicht ein bisschen mehr. Unser Bund heißt, wir sind niemals mit einem Menschen des anderen Geschlechts alleine in einem Auto, alleine in einem Restaurant, alleine in einem abgeschlossenen Raum. Warum ist das so? Weil wir Sexmonster sind, die uns nicht an sich halten können, sobald sie jemand anders haben? Nee, überhaupt nicht. Es ist ja auch nie etwas passiert, versteht ihr? Wir haben nie die Ehe gebrochen in 30 Jahren. Aber hier oben, da ist wohl schon was passiert. Bei mir zumindest, früher. Und ich habe gemerkt, alles, was du hier oben durchdenkst, die Fantasien, die man pflegt, wenn die richtige Gelegenheit kommt, fallen Leute in genau der Sache, wo sie schon Jahre mit fantasiemäßig schwanger gehen. Und den Zahn haben wir uns gezogen. Ich habe eine Pornografie-Vergangenheit, einige wissen das. Ich habe da auch kein Hehl draus gemacht, weil heute kann ich sagen, ich bin frei davon. Nicht, dass mich das nicht noch ansprechen würde, keine Frage. Ich bin ein Mann, ich habe Hormone. Testosteron ist immer noch da. Aber ich bin entschieden, dass diese Sache mein Leben nicht beeinflussen darf. Dass ich mich davon nicht verunreinigen lassen will. Das heißt, wenn ich in einem Hotel war, heute ist das, glaube ich, kaum noch so, aber in dieser Kampfphase, die ersten Jahre, war es schwierig. Und in diesem Hotelzimmer gab es einen Fernseher mit Internet, mit wie hieß es früher? Pay-TV oder, ja, vom Hotel aus wurden dann da irgendwelche Filme auch da eingespult. Keine Ahnung, auf jeden Fall lief da Hardcore-Pornografie, immer wieder, in nahezu jedem Hotel, wo ich war. Sogar einmal in einem christlichen Hotel, das hat mich schockiert. Ich bin zu dem Leiter hingegangen und gesagt, in deinem Hotel laufen ungefiltert. Du musstest nicht mal irgendwie was drücken. Du hast gespult und warst immer in dem Pornokanal drin. Das kann doch nicht wahr sein, ein christliches Haus. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe dann entweder das Kabel ausgezogen, das Antennenkabel, und habe es unten bei der Rezeption abgegeben. Oder wenn möglich, habe ich angerufen und gesagt, bitte sperrt Pay-TV für mich. Weil ich wollte überhaupt nicht, dass meine Gedanken auch nur darum kreisen. Ich könnte ja. Weißt du, wenn du so aus einer Abhängigkeit rauskommst, ist das schon so eine Nummer. Und ich fliehe dieser Dinge. In der Anfangszeit, wo ich wirklich noch teils auf die Mitternachtswerbung gewartet habe, weil da ja nackte Frauen zu sehen waren. So schräg war ich mal drauf. Meine Frau hat alle Kanäle programmiert und gesperrt. Und nur sie kannte den Code. Also ich konnte vor unserem Fernseher sitzen und konnte erstes, zweites, drittes Programm gucken. Das war's. Obwohl wir wahrscheinlich ein paar hundert Kanäle drin hatten. So, das war mein Weg zur Freiheit. Ja, das kostet was, ja. Man sah auch doof aus. Es war mir aber in der Form egal, weil ich wollte da raus. Und ich fliehe vor Dingen, wo ich weiß, die habe ich noch nicht unter meinen Füßen. Und das ist keine Schande, sondern das ist Weisheit. Okay? Heute kann ich diesen Dingen widerstehen. Heute braucht keiner mit meinem Fernseher sperren. Das ist alles Geschichte. Aber es gab diesen Moment. Ja, oder dein Internet. Vielleicht brauchst du jemanden, der den Filter davor baut. Dessen Passwort auch nur deine Frau zum Beispiel kennt. Oder dein bester Freund. Fliehe, bevor dich das aufrührst. Der Teufel ist ein Schwein. Denn du gibst ihm den kleinen Finger und er reißt dir den ganzen Arm aus. So ist er. So war er schon immer. Er hat jahrtausende lange Erfahrung, nur ein paar Jahrzehnte. Unterschätze ihn nicht. Er ist ein geschlagener Feind. Und wir sollten ihn jagen und nicht uns von ihm jagen lassen. Das ist meine feste Überzeugung. Wenn ich aufstehe, möchte ich, dass der Feind zitternd aus dem Haus läuft, wo ja eigentlich innen sein darf, aber auch um das Haus, dich nicht mehr erträgt, weil der Bernseher auf die Knie geht und mit seinem König spricht, weil er seine Bibel öffnet und die Wahrheiten laut ausspricht, die da drin stehen. Das hasst er, der Teufel. Also wir haben jetzt zwei von drei, okay? Die dritte Strategie kommt jetzt. Also ihr habt Widerstand und Flucht kennengelernt und ihr solltet aber auch den dritten Haupt, die Hauptangriffswaffe des Feindes sozusagen, gegen den Feind so, kennen. Und die ist Dankbarkeit. Oh, Dankbarkeit. Das meist unterschätzte Tool in unserer Werkzeugbox. Egal, ob wir den Feind jagen oder im Glauben vor ihm fliehen und den Dingen Gottes nachjagen, die dritte Strategie greift in allen Situationen und ist eine ganz entscheidende Unterstützungslinie für unsere Schlacht. 1. Thessalonicher 5,18. Seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Da steht in allem, nicht für alles. Oder nein, muss nicht für die Krebsdiagnose dankbar sein. Oder dafür, dass mir das Haus abgebrannt ist. In allem. Siegen wir, loben wir den Herrn. Verlieren wir, loben wir den Herrn. Das ist aus einem christlichen Spiel, wo es um Sport geht. Ich mag diese Sätze, weil genau darum geht's. Diese Haltung ist es, worum es geht. Egal, was das Leben manchmal mir vor die Füße wirft. Ich mache aus Zitronen keinen Zitronensaft. Ich mache aus viel Besseres draus. Dankbarkeit dreht alles um, was negativ war. Und lässt aus allem, nach Römer 8, 28, für mich etwas Gutes hervorgehen. Solange ich Gott liebe, das bedeutet, ihm zu dienen, seine Werke zu tun, seine Worte zu tun und Frucht zu bringen. Und dann weiß ich, dieser Satz trifft für mich voll zu. Noch eine Stelle, die dasselbe sagt. Philipper 4, 6. Sorgt euch um nichts. Nichts. Steht da. Sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Sich um nichts zu sorgen, ist für viele schon ein undenkbarer Gedanke. Aber probier's mal. Wenn du dankbar bist, verlieren Sorgen ihren Griff an dir. Immer mehr und immer mehr. Es ist so, wie wenn du Stück für Stück mit Öl übergossen wirst, von Kopf bis Fuß. Und die Sorge, die sich an dir festhalten will, rutscht sofort ab, sobald sie dich irgendwo zu packen bekommt. Das passiert. Und auf einmal wunderst du dich, dass du dir gar keine Sorgen mehr machst. Obwohl die Situation scheinbar unverändert ist, bist du voller Dankbarkeit und voller Zuversicht auf den guten Ausgang von all den Situationen. Wenn wir die Strategien Widerstand, Flucht und Dankbarkeit richtig einsetzen, dann werden wir für den Feind sein schwer bis gar nicht zu fassen. Er kriegt uns nicht mehr. Er kann uns nicht mehr festhalten. Mit diesen simplen Strategien. Im Gegenteil. Er ist der, der dann vor uns läuft. Stattdessen werden wir uns in einer Position des Sieges befinden. Und ihn mit großer Leichtigkeit überwinden, binden und ausschalten. Schließlich sagt Jesus, dass wir Autorität über alle Gewalt des Feindes haben und nichts uns schaden darf. Nee. Und zum Schluss habe ich zwei Zitate mitgebracht. Einmal von Smith Wigglesworth und einmal von Bill Johnson, meine zwei Lieblings zu zitieren, in den letzten Wochen zumindest. Also Smith Wigglesworth sagte: Ich erlebe, dass Männer, die Glaubensriesen sein könnten, führend in der Gesellschaft, die Königreiche bezwingen und sich unter Fürsten bewegen könnten, dennoch besiegt werden, weil sie zulassen, dass die Einflüsterungen Satans ihr besseres Wissen von der Macht Gottes vom Thron stößt. Gott helfe uns. Und das andere Zitat ist kürzer von Bill Johnson. Manchmal kann Charakter nur in den Schützengräben des Lebens und des geistigen Krieges geformt werden. So viel zu Geisterjäger Teil 2, so viel zu den Fahrzeugen, die wir haben, zu Ecto One, in dem wir eingestiegen sein sollten, um zum nächsten Kampfplatz zu fahren, um den Dämon zu jagen und uns nicht jagen zu lassen, weil, weißt du, ich habe euch meine Büroflagge mitgebracht. Die hängt bei mir schon seit vielen, vielen Jahren in meinem Büro. Hinter der verstecke ich mich gerne. Das ist die Wahrheit. Das ist mein Heerführer. Das ist der unschlagbare, unbesiegbare König Jesus. Der Feind, gegen den wir kämpfen, hat gegen diesen König nichts zu bieten. Er hat keine einzige Waffe, die auch nur eine Schramme an unserem König hinterlassen würde. Er hat nichts. Der Teufel ist so klein und der Teufel ist in meinem Leben immer am selben Ort. Genau hier, unter meinen Füßen, wo er hingehört. Jeder meiner Schritte schmerzt ihn. Er kriegt Kopfschmerzen permanent, sobald ich aufstehe und auf meine Füße komme. Das ist nicht, weil ich besonders bin. Das ist, weil der Besondere in mir herrscht. Nicht nur lebt, das reicht nicht. Wenn Jesus in deinem Leben einzieht und darf durch dich, in deinem Leben und durch dein Leben herrschen, dann hast du einen Feind, der ist sowas von besiegt. Dann hast du diese drei Strategien, du fährst ein Leben, das ist einfach nur wundervoll. Ich schreibe dieses Wort immer mit Bindestrich, weil ich glaube, dass tatsächlich voll Wunder gemeint ist mit diesem Wort. Wir sollten ein wundervolles Leben führen. Ich glaube, nicht auch. Absolut. Das ist die Normalität für uns Christen. Und dann werden Leute neugierig und schauen, was, wie. Ja, Jesus ist die Antwort.
Amen. Ja, wow, das war ein starker Input, Bernd. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich glaube, du hast bestimmt auch gleich noch ein Segensgebet, gerade
sehr gerne
für das Thema. Aber bevor wir das machen, möchte ich dich einladen, der du jetzt zuschaust, zuhörst, dein Leben Gott ganz in die Hände zu geben. Er weiß am besten Bescheid. Er ist für dich, er liebt dich, er hat dich geschaffen. Und du entscheidest in diesem Leben, wo du die Ewigkeit verbringst. Und das, wie hast du es genannt, das perfekte Leben, das vollkommene Leben, das perfekte Leben, haben wir hier nur mit Jesus und in der Ewigkeit erst recht. So, wenn du das möchtest, ich lade dich herzlich ein, die Augen mit uns zu schließen und dieses Gebet der Hingabe an Christus mir nachzusprechen. Herr Jesus Christus.
Herr Jesus Christus.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Ich bitte dich heute um Vergebung.
Ich bitte dich heute um Vergebung.
Für meine Sünden und Lebensschuld.
Für meine Sünden und Lebensschuld.
Bitte mach mich neu.
Bitte mach mich neu.
Lass mich dein Kind sein.
Lass mich dein Kind sein.
Jesus, ich will dir folgen.
Jesus, ich will dir folgen.
Von heute an.
Von heute an.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Sei du mein Herr.
Sei du mein Herr.
Amen.
Amen.
Und wir gratulieren dir von ganzem Herzen, wenn du das Gebet zum ersten Mal gesprochen hast. Oder auch zum wiederholten Mal. Und es sind nicht die Worte oder die Formulierung, die wir typischerweise verwenden. Es ist einfach deine Entscheidung, dich Gott zuzuwenden und ihm zu folgen und ihm dein Leben zu geben. Wenn wir dir dabei helfen dürfen, tritt gerne in Kontakt mit uns über unsere E-Mail-Adresse. Du kannst Bernd schreiben über pastor@cclm.de oder mir pastorin@cclm.de und wir helfen dir gerne weiter.
Ich habe gerade was entdeckt. Ein Gastgeber mit so einem schönen Körbchen drin. Ich frage euch nicht, was da noch alles drin ist, aber oh, hier, guck mal. Hände Desinfektionsmittel. Schau mal, wenn du dieses Gebet eben gesprochen hast, dann ist es genauso, wie wenn du jetzt so ein Desinfektionsmittel nimmst und verreibst es. Und wenn da noch irgendein Virus war, irgendein Bakterium, was nicht gut ist, dann kannst du da einer Sache sicher sein. Das ist jetzt hinüber. Du bist jetzt davon frei. Das heißt nicht, dass ich nicht jederzeit wieder in die Scheiße greifen kann und mir irgendwas Neues an Müll. Das geht. Ich kann das als Christ tun. Aber Gott hat dich gereinigt. Und zwar von Grund auf. Und wenn du jetzt bei ihm bleibst und mit ihm gehst, ist diese Reinigung ein täglicher Prozess. Immer wieder gehst du zu ihm. Ich mache das abends. Also abends beim Einschlafen, dann stelle ich mir mal 10 Sachen, stelle ich mir vor Augen, für die ich dankbar bin, die an diesem Tag waren. Das sind oft ganz kleine Sachen. Manchmal auch große. Manchmal Dinge, über die ich nie dankbar wäre, wenn ich nicht diesen Gedanken mit erlauben würde. Wofür bin ich heute dankbar? Ach stimmt, das war ja auch. Oh Gott, das war cool. Und oh, danke, dass das nicht passiert ist. Oder diese Dinge halt. Und wenn du das auch so machst und wenn dir da Dinge auffallen, wo du merkst, oh, da bist du daneben gelaufen, da hast du einen Fehler gemacht, dann gehst du genauso wie jetzt in diesem Gebet zu Gott. Dann holst du dir deine Desinfektion, sagst Gott, vergib mir, bitte vergib mir, das war falsch, wie ich über diese Person gedacht habe, wie ich den behandelt habe oder was auch immer in deinem Leben war oder hast doch in Pornografie was gemacht. Vergib mir, Gott, es tut mir leid, ich will es nie wieder tun. Und dann reinigst du dich. Ja, und wenn ich es doch wieder tue, dann holst du die Flasche wieder. Die Flasche heißt Vergebung übrigens. Und die kommt nur von ihm. Ist das jetzt billige Gnade? Kann ich jetzt sündigen, so viel ich will? Damit wäre ich sehr vorsichtig. Erinnert euch, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Wenn du merkst, dass du die Richtung verlässt, dass du immer mehr in Sünde verbringst als in guten Dingen, dann stimmt die Richtung schon längst nicht mehr. Vielleicht fliehst du nicht von den richtigen Dingen. Oder vielleicht bist du auch zu feige, Widerstand zu leben. Oder deine Dankbarkeit ist nicht in Ordnung. Schau, welche dieser 3 Schrauben ist nicht festgedreht. Und dann geh da dran. Du wirst sehen, du wirst weniger und weniger und weniger und weniger sündigen wollen. Das ist doch der Schlüssel. Sündigen wollen. Nicht, du musst es sowieso nicht mehr als Christ, du bist frei. Aber da ist immer noch der alte Mensch, der möchte immer noch das tun, was er vorher getan hat. Und ich sag dir, da geht's den Weg, der geht raus. Und ich habe euch jetzt so ein bisschen skizziert. Geht den Weg. Nimm diese 3 Dinge. Und alles kann anders sein. Ich möchte euch jetzt dafür segnen. Wenn du das haben möchtest, heb mal deine Hand zu Gott und empfange. Und Vater, ich danke dir für jeden, der jetzt hier zuhört, heute an diesem Tag oder irgendwann in der Zukunft. der dieses Video sieht oder den Podcast hört. Und ich spreche deinen Segen aus über diese Frau, über diesen Mann in Jesu Namen. Und ich komme gegen jeden Angriff des Feindes auf dein Leben. Und in Übereinstimmung mit deinem eigenen Willen breche ich diese Kraft und binde jeden Geist des Feindes in Jesu Namen. Und ich setze dich frei für Gottes perfekten, vollkommenen Willen, für ein vollkommenes Leben in seiner Art. Und ich segne dich mit einem Wollen und einem Vollbringen von Widerstand, Flucht und Dankbarkeit in deinem geistlichen Kampf. Und ich segne dich damit, dass der Teufel zittert, wenn du morgens den Fußboden deines Schlafzimmers berührst, wenn du aufstehst. Und alle Dämonen deines Ortes zittern und sich in Ecken zurückkriechen, weil sie wissen, Mist, sie ist wahr. Er ist wahr. Jetzt geht es uns wieder ans Leder, aber gleich betet sie oder er. Gleich spricht sie Wort Gottes aus und wir verlieren alle Kraft. So läuft's nämlich. Und ich danke dir so sehr, Herr, dass gerade jetzt Menschen ermutigt werden, sich nicht länger klein und unwürdig zu sehen. Und auch nicht zu sehen, dass ein Teufel mit einem Gott Jesus Armdrücken macht. Das ist Käse. Der Teufel ist eine Wurst, ein geschaffenes Geschöpf und kein Gott. Das war er nie und wird er nie sein. Er ist kein Gegner für Gott. Jesus ist Herr über alles. Er hat dieses Universum geschaffen. Der Teufel hat noch nie was geschaffen, hat immer nur irgendwas kopiert und das Schlecht dazu. Danke, Herr, dass du gut bist und dass du grenzenlos in deiner Kraft und Macht bist. Ja. Der Teufel ist weder allmächtig, noch allwissend, noch allgegenwärtig. Du, Herr, bist all das. Dafür geben wir dir Ehre, denn wir gehören zu dir und du lebst in uns und in dir sind wir mächtiger als irgendetwas auf dieser Welt. Denn deine Kraft kommt in unserer Schwachheit zur Vollendung, sagte Paulus. Ehre sei dir. Danke, dass wir schwach sein dürfen und du stark. Amen.
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 Amen. Super. Ja, vielen Dank. Das war gut. Und wenn dir das gefallen hat, dann gib unserem Video doch einen Daumen hoch. Und teile es auch gerne mit Leuten, wo du denkst, hey, die könnten das gut gebrauchen. Die könnten ein Stück Ermutigung zur Freiheit gut nutzen. Und setz das in die Tat um, was Bernd uns da gerade beigebracht hat, erklärt hat. Verbind dich gerne mit uns. Das kannst du tun, indem du diesen Kanal, wo du das Video gerade schaust, abonnierst, die Glocke aktivierst, dann wirst du noch benachrichtigt. Unseren Podcast auch als Audioversion kannst du dir anschauen und das abonnieren. Du kannst uns auf Facebook und Instagram gerne folgen und auf der Website unserer Kirche www.cclm.de findest du die Möglichkeit, dich zu unserem Newsletter anzumelden. Da bekommst du zusätzlich zu den Pops noch Infos über die Gottesdienste, die Themen, die kommen und bekommst auch die schriftlichen Handouts zur sonntäglichen Predigt immer 2 Tage in Folge zugeschickt. Teile es auch gerne in den sozialen Netzwerken.
Unbedingt, gib's weiter.
Denk dran, dass du mitmachst beim Gewinnspiel. Schreib einen Kommentar rein. Eine Sache, die du gelernt hast durch die Pops. Und wir denken nach, unsere Lebensgeschichte zu erzählen in den nächsten Pops, sind uns aber noch nicht ganz sicher, ob wir das machen und würden uns riesig freuen, wenn ihr uns Rückmeldung gebt, ob das ein gutes Thema wäre oder ob ihr lieber so diese lebenspraktischen, biblischen Lehrthemen haben wollt. Was hilft euch am meisten weiter? Was interessiert euch? Lasst uns das wissen. Schreibt es gerne auch in die Kommentare. Ja, Gottesdienst, Sonntag rückt wieder näher. Und diesen Sonntag kommt die Märchenpredigt endlich, Teil 3. Ich freue mich riesig auf meinen Märchenvorleser, auf Schneewittchen und Freiheit von Eifersucht und Neid. Also es bewegt mich schon eine ganze Weile und sei doch online dabei. Sonntag ab 10 Uhr, cclm.de/live findest du uns. Ja, und cool, dass du dabei warst.
Absolut, ich freue mich auf morgen. Wir werden morgen noch einmal in dieser schönen Lokalität sein. Aber drin bin schon gespannt. Und ich sag mal Dankeschön an euch für euren Gastfreundschaft.
Absolut, vielen Dank.
Bei diesem Pop und freue mich schon auf den nächsten. Und euch sage ich einmal mehr, egal was gerade in eurem Leben so los ist, ob es auf oder ab geht, findet ihr die eine Sache nie aus den Augen. Gottes Schuld an allem Guten in deinem Leben. So sieht's aus.
Ja.
Amen. Bis morgen. Macht's gut.
Tschüss.